Bevor es jetzt gleich losgeht mit der aktuellen Menschfolge, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar könnt ihr gerade für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste NewcomerIn. Kann Mensch theoretisch gewinnen, wenn genug Leute abstimmen. Das heißt, ich hoffe, dass alle meine HörerInnen sich jetzt mal die Zeit nehmen und auf den Link zum Podcastpreis klicken und dafür sorgen, dass Mensch einen Preis gewinnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und der Heiko bestimmt auch. Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Mensch.
Das Théâtre des Champs-Élysées in Paris. Ein Betonbau, dazu weißer Marmor. Hier gibt es drei Säle der Größe fast 2000 Menschen. Ein legendärer Ort. Ein Ort der Hochkultur. In den 1910er Jahren wird hier das Ballett mit Stravinsky neu erfunden. Es ist der 8. Juli 2015. Menschenmassen haben sich eingefunden, aber es geht gesittet zu. Es ist ruhig. Noch. Schwarze Limousinen mit dem Aufdruck Fendi versperren die Straße. Dann gibt es plötzlich Aufruhr, Rufe und Schreie. Frauen mit Plakaten, auf denen steht Stopp die Folter oder kleines Wortspiel Fan Died, also eine Mischung aus Fendi und Died. Es gibt Rangeleien mit Securities, die Polizei ist vor Ort. Eine Frau in einem mit Blut verschmiertem Dress wird zur Seite geschoben, ein junger Mann brüllt und muss gebändigt werden. Er schreit mit weit aufgerissenem Mund und wird weggetragen. Anlass für das ganze Spektakel? Eine Haute-Couture-Show von Fendi mit Pelzen. Brigitte Bardot, früher weltbekannte Schauspielerin und Sexsymbol, heute hauptberuflich Tieraktivistin, sagt, Tiere nur wegen ihres Pelzes zu züchten, ist grauenhaft. Das muss aufhören. Und sie schreibt einen Brief an Choupette Karl Lagerfelds Katze. Sie solle Karl dazu bringen, keine Mode mehr mit Pelzen zu machen. Karls Reaktion darauf, ein Schlachter entschuldigt doch seine Arbeit auch nicht. Und außerdem sind Nerze eh grässliche Ratten. Auf Bardots Reaktion angesprochen, sagt er, es gibt nicht viele Leute, deren Meinung mir wichtig ist. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mensch Karl Lagerfeld. Mein Name ist und bleibt Elena Gruschka und ich bin heute nicht allein im Studio. Wie immer ist bei mir Heiko Bär.
Hallöchen.
Wie geht's?
Mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Wie geht's dir denn eigentlich?
Super. Ich mache richtig viel Sport. Ihr könnt euch alle anschnallen.
Auch.
Ja? Was machst du?
Ja. Naja, Fitnessstudio halt, ne? Pumpen.
Was sind deine Lieblingsübungen?
Ich habe nicht die Fachbegriffe drauf. Das klingt jetzt natürlich dann sofort wieder ein bisschen schwach, wenn ich behaupte, dass ich viel Sport mache, aber ich habe die echt nicht drauf. Aber ganz klassisch dieses Gewichte halt stemmen so.
Mit den Armen.
Hm?
Mhm. Machst du auch Beine oder einfach nur großer Oberkörper, ganz kleine Beinchen?
Ich mache auch ein bisschen die Beine, aber die werden natürlich vernachlässigt, weil ich einfach nur so einen imposanten, riesigen Oberkörper mir antrainieren möchte.
Ja, ich mache viel Beine. Ich hasse Beine. Also ich habe jetzt mehrere Sportsachen, die ich mache. Ich gehe einmal in so ein neues Fitnessstudio, was bei mir um die Ecke ist. Das ist so ein ja, wie das jetzt so modern ist. Alles schwarz, schwarzer Boden, schwarze Wände, rote Neonröhren, ganz laute Musik, keine Spiegel und eben so Zirkeltraining mit Gewichten. Das macht so einen Spaß. Ich habe richtig Schiss gehabt, da hinzugehen, habe mich wahnsinnig überwunden. Dann war ich auch noch 10 Minuten zu spät. Da hatte die schon angefangen zu erklären. Ich hatte einen knallroten Ganzkörperanzug mit Handschuhen an, so einen engen, von Instagram. Ich sah wirklich richtig bescheuert aus und komme dann auch noch zu spät. Und dann, ach, konnte ich das alles nicht, dachte ich. Und dann war ich richtig gut und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich noch meinen Personal Trainer, da gehe ich mit zwei Freunden hin, Annika Decker und Alex Wilder an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße. Und da muss ich immer Beine machen. Und der sagt immer, was ist denn deine Übung, die du am meisten hast? Und dann sage ich immer Arme, weil ich weiß, dann muss ich ganz viel Arme machen, aber Arme hasse ich gar nicht so viel. Weil wenn ich dem das sage, dann ciao. Mhm. Ja, also wenn ich dem das sage, dann foltert er mich ab. Naja, egal. Wir sind ja heute hier bei Karl Lagerfeld. Ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich nicht so viel Sport gemacht, ne?
Doch. Also zumindest am Anfang seines Lebens,
sage
ich mal fast.
Ah, stimmt, da kommen wir
sogar sehr viel Sport gemacht.
Ah ja, seht ihr mal. Habe ich vergessen, was ich schon gelernt habe. Aber da kommen wir gleich zu, wie gesagt. In der ersten Folge ging es ja um seine Kindheit im Zweiten Weltkrieg, bis er sich entschließt, nach Paris zu gehen, um Modedesigner zu werden. Wer das noch nicht gehört hat, der kann jetzt Folge 1 hören und dann hier wieder einsteigen. Und da machen wir auch mal direkt wieder weiter, ne? Da, wo wir aufgehört haben. Im August 1952 erreicht Karl Paris. Er kommt mit dem Zug am Gare du Nord an, dem Nordbahnhof. Oder kommt er mit dem Flugzeug? Egal, hier gibt es auch schon wieder unterschiedliche Erzählungen. Das ist bei Karl ebenso und das wird uns in den Folgen auch weiterhin immer wieder begegnen. Ich hoffe, ihr da draußen und vor allem Heiko haltet das aus. Karl ist also in Paris angekommen und kommt erstmal in einem Haus für unmündige Kinder und Studenten unter, wie er selber sagt. Keine Ahnung, vielleicht ist es aber auch nur eine Geschichte, mit der er sich wieder jünger machen will.
Wann haben Sie denn begonnen, sich für Mode zu interessieren? Und ja, wann haben Sie beschlossen, Modeschöpfer zu werden?
Oh, sowas beschließt man nicht. Ich habe mich immer für Mode interessiert und ich habe immer in Paris wohnen wollen. Und ich habe schon als Kind Französisch gelernt, damit ich auch sicher war, dass wenn ich eines Tages mal hierher käme und ich bin schon mit 14 Jahren nach Frankreich gekommen, dass ich dann auch sprachmäßig und so nicht das geringste Hindernis hatte. Ich war immer von der französischen Kultur, der französischen Vergangenheit und dem französischen Esprit beeinflusst, dass es Prêt-à-porter geben würde und so wie das heute geworden ist, das wusste ich ja damals nicht.
14, ne? Genau. Also nee, Karl, das ist ja nun Quatsch. Das erzählt er hier dem Bayerischen Rundfunk in einem Interview 1975. Wir haben sein Alter in Folge 1 ja aufgedeckt. Er ist schon fast 19, als er nach Paris geht. So, er ist also in der Stadt angekommen, in der er sich komplett neu erfinden wird. Paris ist die Hauptstadt der Mode, damals vielleicht noch eindeutiger als heute. Vorherrschend ist der New Look.
Genau, das hat sich so ein amerikanischer Journalist ausgedacht und das meint enge Taille, runde Schultern, Betonung der Brüste. Das ist natürlich jetzt nicht Alltagsmode, das ist als Abendgarderobe gedacht. Teure Stoffe, viel Arbeit, die da drin steckt. Also um nur das ganz Offensichtliche auch nochmal zu sagen, das ist echt in der Nachkriegszeit. Also das sind erst 7 Jahre nach Kriegsende, als Karl ankommt. Das heißt, die Mode will eigentlich den Vorkriegsluxus so langsam durch die Hintertür wieder einführen. Und Anführer dieser Bewegung, Name ist ja schon gefallen, Christian Dior, der Designer, wegen dem Karl im Grunde seine Bestimmung gefunden hat.
Karls Hauptbeschäftigung ist aber erstmal Sprache lernen und dann natürlich die Cafés, Restaurants und Buchläden erkunden. Das klingt natürlich sehr kultiviert, heißt aber auch, er hat keinen Job, er lässt sich treiben. Good for him. Hat Papa Otto ihn dann wohl doch unterstützt, oder? Also irgendwo muss er ja Geld hergehabt haben.
Ja.
Er fühlt sich schnell wohl, später sagt er, damals hatte man noch keine Angst vor nichts, nicht? Das war auch noch nicht so gefährlich wie heute.
Ist es heute gefährlich? Also so brennende Banlieue oder was meint der? Oder ist das nur so Altherrengelaber? Ist Paris irgendwie, kennst du dich da aus? Ist das wichtig für dich?
Nee, gar nicht. Ich habe es immer wieder versucht. Ich hatte so während der Abi-Zeit die Vorstellung, dass ich dann nach Paris gehe und rauche und in kleinen Ballerinas durch die Gegend laufe. Aber ich bin dann nach New York gegangen und das ist irgendwie eher meine Stadt. Aber vielleicht wird es nochmal wichtig für mich. Vielleicht in der Zukunft wird es nochmal meine Paris-Area geben. Kann sein.
Das könnte ich mir eigentlich sehr gut vorstellen, ja.
In seinen frühen Jahren in Paris lebt Karl immer in Wohnungen in einem maximal 500 Meter Radius zum berühmten Café de Flore.
Ja, das Café de Flore, das ist ein sehr bekanntes Café im Bezirk Saint-Germain-des-Prés. Spreche ich das richtig aus?
Ja.
Das gibt es seit 1887. Sartre hängt da ab, Simone de Beauvoir, Picasso, Hemingway, später dann Alain Delon, Brigitte Bardot, Yves Saint Laurent. So, das sind jetzt mal Prominamen. Das ist genau meine Liga. Das Wort Surrealismus wurde da erfunden. So, Elena, jetzt kommst du. Naja, und der Karl ist auch da, aber das ist erstmal nur so ein junger Typ mit sicherlich noch starkem deutschen Akzent. Gibt's heute noch. Und im Gegensatz zu vielen anderen Kultschuppen ist er eben nicht zur Touri-Falle geworden. Der ist sogar preislich noch ganz okay und optisch auch nah dran an früher.
So, und jetzt kommt einer dieser schicksalhaften Zufälle. Karl ist gerade erst in der Stadt, da sieht er ein Plakat. Ein Wettbewerb vom Internationalen Wollsekretariat. Geiler Name. Es wird aber auch noch schräger. Das ist eine Marketingorganisation australischer Schafszüchter. Das klingt jetzt irgendwie random, ist es aber nicht. Gerade für ModeschülerInnen ist das damals ein ganz wichtiger Wettbewerb, der da ausgeschrieben wird. Man muss eine Skizze von einem Kostüm, Abendkleid oder Mantel einsenden. Das sind die drei Kategorien. Die GewinnerInnen können hoffen, dass ihre Entwürfe von etablierten Marken produziert werden oder sie eine Assistenzstelle bekommen. Da habe ich jetzt mal eine Frage, wie sein Leben in Paris damals so aussah. Mhm. Woher wusste der denn, dass das jetzt wichtig ist? So ohne Internet. Der muss ja dann schon auch doch mit Leuten angefreundet haben, oder? Also ich glaube jetzt nicht, dass er da so lang gelaufen ist, keine Ahnung hatte, dass sie zufällig mitmacht. Also die muss das ja schon bewusst gewesen sein.
Ach so, ich stelle mir das so vor, dass der irgendwie auf so einer, wie heißen die nochmal, Litfaßsäule, da irgendwie sowas hing und er gedacht hat, das mache ich so. Also wenn der so ein bisschen rumflaniert ist in der Stadt und sowieso nicht so viel zu tun hatte und dann ist da irgendwas, was so ein bisschen so in seine Richtung geht, dann hat er mal zugegriffen, oder? Also ich glaube jetzt nicht, dass der in dem Moment einschätzen konnte, dass das ein wichtiger Wettbewerb ist.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er das wusste und dass Leute gesagt haben, ey, hier, guck mal, das ist wichtig und mach doch mal. Dass er schon so andere Modestudenten vielleicht kennengelernt hat oder sowas. Ich glaube, der ist schon sehr kalkuliert gewesen.
Kann sein.
Es nehmen auf jeden Fall 200.000 Menschen daran teil. Das finde ich wirklich krass.
Das ist irre, ja.
Einer von ihnen, eben unser Karl. Er schickt ein paar Entwürfe eines Mantels und vergisst den Wettbewerb wieder. Er geht weiter in Cafés und liest und tut dies und das. 6 Monate vergehen, wir haben mittlerweile 1954, da bekommt er ein Telegramm. Glückwunsch, Herr Lagerfeld, Sie haben gewonnen. Jahre später korrigiert Karl diese Story übrigens nochmal. Er sagt, als ich nach 6 Monaten ein Telegramm bekam, dass ich einen Preis gewonnen habe, wusste ich gar nicht mehr, dass ich einen Entwurf für einen Mantel eingereicht hatte. Ich hasse Mäntel.
Ich finde den Nachsatz einfach geil. Das ist wieder diese Comedy-Denke, das so nachzuschieben. Ich glaube ja, der hat noch früher als viele andere verstanden, dass es eben auch um ihn geht. Also, dass er unterhaltsam ist. Mode, ja, das kann er. Aber er selber ist halt auch eine Marke.
Ja, vor allem das, was er jetzt erzählt, wusste er das schon immer, ne? Das ist echt interessant. Das kann man nicht so wirklich nachvollziehen oder nicht nachprüfen.
Ja, ja, ja. Übrigens, in der Kategorie Kleid gewinnt ein gewisser Yves Saint Laurent. Und der wird danach von Dior angestellt.
Von dem werden wir nachher auch noch mal ein bisschen mehr hören.
Mhm.
Es gibt ja auch heute noch gerne mal im TV so Wettbewerbe, wo den zukünftigen Gewinnern sonst was versprochen wird, das aber kaum nachzuvollziehen ist, ob das dann auch eingehalten wird. Beziehungsweise bei manchen ist einfach offensichtlich, dass da nichts passiert und es nur um das Fernseherlebnis geht. Das ist bei diesem Wettbewerb und bei Karl anders. Aufgrund des Preises und der Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommt, wird Karl von Pierre Balmain angestellt. Sein Gewinnermantel wird tatsächlich in die Produktion aufgenommen. Balmain ist zu diesem Zeitpunkt gerade ziemlich on fire, weil er das Brautkleid von Audrey Hepburn entwirft. Mit Wespenteil.
Frühstück bei Tiffany's. Das ist jetzt ein bisschen cheesy, aber warum nicht? Das ist so ein alter Lieblingsfilm von mir. Ich fand Holly Golightly irgendwie toll. Also so schwer zu durchschauen, aber das Ende, wo sie so die Katze erst in den Regen jagt und dann noch alles stoppt, das ist schon, finde ich, romantic. Oder ist das jetzt mein Talk jetzt hier zu cinephil gerade?
Das ist mir auf jeden Fall zu cinephil. Ich finde es wirklich einen doofen Film, aber das liegt auch daran, dass mir Audrey Hepburn einfach verleidet wurde von diesen ganzen Girls, die Audrey Hepburn so vermimt haben. Also ne, für mich ist die irgendwie jetzt so ein Wandbehang für die Küche. Es gibt so Bilder von der, ich weiß nicht, das ist so durchgelutscht und ausgenudelt wie Marilyn Manson, wollte ich schon gerade sagen, wie Marilyn Monroe natürlich. Also irgendwie ist sie für mich zu so einem Meme verkommen und für mich ist da sämtlicher Zauber weg. Ne, ist mir zu oll und zu kultig.
Meine Ignoranz ist schön, weil dass es das gibt, dass es diese Memes überhaupt gibt von der, das wusste ich gar nicht, nie mitbekommen.
Ja, oder so, weiß ich nicht, die wird doch auch so für Einrichtungshäuser irgendwie hergenommen, dass sie auf irgendein Plakat mal irgendwas macht. Ich weiß es nicht. Es ist nicht mein Ding. Ich sag dir, wie es ist. Aber lass uns mal über den Mantel reden.
Okay.
Der ist nämlich kanariengelb, hat einen sehr tiefen V-Ausschnitt am Rücken und einen Gürtel mit Schnalle über den Schultern. Das klingt ziemlich kompliziert. Und das weiß ich, weil es gibt natürlich Bilder von dieser Siegerehrung. Lagerfeld, sehr jung, gut aussehend, sehr ernsthaft und mit kurzen Haaren.
Man kann das Gleiche über Yves eigentlich auch sagen. Der ist auch zu sehen, natürlich mit seiner Kreation. Auch er eben sehr ernsthaft, sehr jung, sehr seriös. Da stehen dann wirklich zwei Modedesigner noch am Anfang und die werden echt die Modegeschichte prägen. Ich finde das schon heftig. Also für mich ist Modedesign ja krass undurchsichtig. Also wie man da Talent erkennen kann, habe ich wirklich keine Ahnung. Aber offensichtlich hatten die Juroren ja in dem Jahrgang wirklich ein gutes Auge. Die beiden sind übrigens seitdem befreundet.
Toll war der. Toll war. Bis 78, so. Nachher.
Was ist 1978 passiert, ist ja die Frage.
Darauf werden wir noch zurückkommen, Heiko. Das verspreche ich dir. Aber erstmal arbeitet Karl jetzt bei Balmain, Mitte der 50er Jahre. Über seine Anfänge sagt er, ich hatte ja nichts gelernt, nicht? Ich hatte eine Idee davon, die durchaus nichts mit der Realität zu tun hatte, nicht? Er ist also, wenn wir ihm da mal ausnahmsweise komplett ernst nehmen, im Grunde ein begabter Anfänger und lernt dann alles from scratch. Er lernt zum Beispiel so zu zeichnen, dass man direkt von der Zeichnung anfangen kann zu nähen. Alle Details sind schon erkennbar, das muss ich jetzt mal so herausstellen, weil das lernt man heute nicht mehr so. Laut eigener Angabe arbeitet er dort 15 bis 20 Stunden pro Tag.
Okay, also 15 Stunden... Ja, von mir aus. Aber 20 Stunden, das ist doch insane. Also auch wenn man jung ist, das hält man doch wirklich nicht durch. Das ist doch jetzt eine derbe Inszenierung, oder?
Nee, also in der Mode ist es ja auch immer noch so, dass gerade vor Modenschauen oder wenn was fertiggestellt werden muss, und es ist ja immer irgendwo eine Modenschau, also wenn man überlegt, dass irgendwie so 200 Teile hergestellt werden müssen. Ich kenne das auch von Freunden aus der Modebranche oder gerade von Designern. Das ist richtig, richtig anstrengend, richtig lange Zeiten. Teilweise schlafen die in den Studios, in den Ateliers. Ich glaube schon, dass das stimmt. Karl entwickelt sich im rasenden Tempo weiter, doch dann, 1958, beginnt er sich zu langweilen. Er will nicht mehr im Schatten von Pierre Balmain stehen. Also geht er zu Jean Batou, kenne ich nicht. Und egal, da wird auf jeden Fall verantwortlicher Designer. Das ist es jetzt aber auch nicht. Er soll 2 Couture-Kollektionen pro Jahr entwerfen, das sind 60 bis 70 Kleider. Ihm ist das aber alles zu langsam und zu langweilig. O-Ton-Maschine Karl, ich kam mir da vor wie in einem Altenheim. und dann wird er Freiberufler.
Also man muss sich nochmal kurz nur so vor Augen führen, das sind wirklich die späten 50er und frühen 60er. So krass viel Erfahrung hatte er wirklich nicht. Erst zwei Stationen, wenig Verantwortung, aber er glaubt offenbar sehr an sich. Also es klingt jetzt nicht so, als ob er nicht einfach irgendwo anders unterkommen kann. Er will ja offenbar diesen Schritt und die Idee ist bei ihm, er will sich nicht beschränken auf einen Arbeitgeber. Also will verschiedene Styles ausprobieren. Altes interessiert ihn nicht.
2017 sagt er dem New Yorker, ich werfe alles weg. Das wichtigste Möbelstück in meinem Haus ist der Mülleimer. Ich habe keine eigenen Archive, keine Skizzen, keine Fotos, keine Kleidung, nichts.
Das wichtigste Möbelstück ist der Mülleimer, ist schon wieder ein Hammersatz. Ich kann das als Einstellung verstehen. Ich hatte das auch mal als Einstellung in meinem Leben. Das war dann fast so gezwungenermaßen, aber es ist halt sehr viel weg, irgendwie befreiend. Dann habe ich aber natürlich auch wieder angefangen, Dinge anzuhäufen. Jetzt ist es schlimmer denn je.
Bei mir auch, aber bei mir muss ich echt sagen, ich liebe meine Sachen. Also ich habe schon oft probiert, Sachen auszusortieren, habe dann so ein Bild davon, dass ich so Marie Kondo-mäßig oder wie Kim Kardashian in einem beigen Raum lebe, einfach ohne alles. Aber ich mag meine Sachen. Ich mag es auch, Sachen zu haben. Ich finde das auch in Ordnung.
Magst du auch die Sachen von vor 10 Jahren?
Ja. Oha, die mag ich besonders gerne. Manchmal gehe ich in meinem eigenen Kleiderschrank einkaufen und gucke mir das alles so an oder habe dann manchmal so Kisten weggeräumt mit Sachen, die ich nicht wegschmeißen wollte. Teilweise sind sogar noch die Schilder dran, weil ich das nie anhatte. Und dann kaufe ich manchmal ein und denke so, guck mal, das ist ja toll. Das habe ich vor 15 Jahren gekauft, das ist ja todmodern jetzt. Und dann ziehe ich das wieder an, das finde ich ganz toll.
Okay, nee, das mache ich nicht. Die Dinge müssen schon irgendwann weg.
Ich liebe den Wandel, sagt Karl. Okay, das ist ja fast schon ein lames Zitat und das ist ja offensichtlich bei ihm, aber nur, um das mal explizit erwähnt zu haben. Ab 1963 fängt Karl dann also als Freelancer an zu arbeiten und zwar bei Fendi. Das ist ein römisches Pelzmodehaus. Ihr erinnert euch an die Szene vom Anfang. Und nur um mal zu zeigen, wie groß sein Selbstbewusstsein als mehr oder weniger Nobody schon 1964 ist, zur Vertragsunterzeichnung lässt Karl die 5 Fendi-Schwestern, Carla, Franca, Anna, Paola und Alda Fendi, 3 Stunden lang in seinem Hausflur warten. Und die Schwestern schlucken das einfach.
Also richtig gut.
Warum? Weil Karl ihre letzte Hoffnung ist. Pelze haben in den 60ern alte Damen mit schwerem Parfum getragen, reiche Kriegswitwen, Oll und Gestrich. Und Karl, der ist jung und die Zukunft. Er soll die Marke neu erfinden. Erste Amtshandlung, er kreiert ein neues Logo mit 2 ineinander fließenden Fs. Und jetzt schnallt euch an, die stehen ernsthaft für Fur, also Pelz, und Fun, also Fun. Das wusste ich nicht.
Nee, ich auch nicht. Also nur kurzer Reminder, Karl weiß ja noch von seinem Vater, mit dem er ja sonst nicht so viel zu besprechen hat, immerhin doch, dass ein Logo sehr wichtig ist, also Glücksklee für Dosenmilch. Andere Branche, aber gleiche Regeln. Und du fragst dich natürlich jetzt sofort, Elena, was ist denn eigentlich die Geschichte vom Logo? Richtig?
Das frage ich mich. Ne? Das frage Heiko. Was ist denn eigentlich die Geschichte vom Logo?
Genau, also die Ägypter und ihre Hieroglyphen. Naja, okay, das überspringe ich jetzt alles. Also das Logo, wie wir es kennen, das ist ein Symbol für eine Firma. Das wird wirklich erst in den 60ern so richtig wichtig. Also simpel gehalten, einfach erkennbar, in Abstimmung mit bereits bestehenden Logos der gleichen Marke. Also man kann sagen, Karl ist zu der Zeit wirklich sehr auf der Höhe. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich Leute verabscheut habe, die Logos getragen haben. Jetzt bin ich selber so einer. Und schuld ist Karl Lagerfeld.
Was trägst du denn für Logos?
Hast du das noch nie gesehen?
Nee. Mal so Nike am Zusch am Schuh oder was?
Nein, hallo? Guck mal allein hier, was ich hier gerade anhabe. Woodward mit 2 riesigen Ws.
Ah,
vorne drauf.
Ja, das ist die coole Männermarke. Weiß ich noch. Okay.
Weiß ich noch.
FF, also Fun and Fur, wird zum Erkennungsmerkmal aller Fendi-Produkte. Im Innenfutter als Anhänger an Accessoires, dann als All-Over-Print. Es dauert dann noch ein paar Jahrzehnte, aber in den 90er und frühen 2000er Jahren wird FF Zeitgeist. Und auch jetzt ist das FF-Logo wieder schwer im Trend. Kim Kardashians Firma Skims hat zum Beispiel eine Kooperation mit Fendi, die sofort ausverkauft war. Kim Kardashian könnt ihr übrigens hier hören. Mensch, Kim, da erzählen wir auch ganz viel über Skims. Privat läuft es auch bei Karl. In seiner Fendi-Zeit baut er sich seinen eigenen exklusiven Freundeskreis auf, seine ganz eigene It-Crowd. Die steht in Konkurrenz zu einer anderen It-Crowd, und zwar zu dem Freundeskreis von Yves Saint Laurent. Das ist natürlich ein bisschen quatschig, aber beide haben riesen Egos und deshalb ist das alles auch ganz furchtbar ernsthaft. Und dann gerät ein Mann zwischen diese Fronten, ein Amerikaner, der 1970 nach Paris kommt. Karl hat sowieso viel mit Amis zu tun, aber diesen einen möchte er unbedingt in seiner Crowd haben. Andy Warhol. Und um das zu erreichen, willigt Karl ein, in Warhols Film L'Amour mitzuspielen und dort mit einer Frau zu knutschen.
Also um mal kurz diese eine Szene zu beschreiben. Also erst reiben sich 2 Ärsche aneinander, dann sieht man einen jungen Karl im weißen Unterhemd eine Frau eher so ablecken und darüber redet eine Frau für mich irgendwelche unverständlichen Dinge. Das ist der Ausschnitt. Der Film, der ist jetzt nicht gerade ein Klassiker geworden, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber diese Zuschaustellung von Sex, sehr ungewöhnlich für Karl. Es wird das einzige Mal sein, dass er das so macht. Und später sagt er in einem Interview über Warhol:
Man könnte, was er tat, als Pornografie bezeichnen, nicht? Aber jetzt ist es Kunst, weil die Leute es als erotische Kunst sehen. Ich weiß nicht, wo die Grenze zwischen Pornografie und erotischer Kunst verläuft, nicht? Wenn man sich die Erkennungsmerkmale ansieht, muss man schon sehr intellektuell sein, um da eine genaue Trennlinie zu erkennen. Würde ich übrigens genauso unterschreiben. Ich habe es mir angeguckt, ich fand es auch einfach pornös.
Ja, es ist irgendwie kompliziert, finde ich, ne? Also auch darüber zu reden. Aber vielleicht doch mal ein paar Worte zu Warhol. Sehr bekannter, sehr bedeutender Künstler ist das gewesen. Pop Art, das kennt wirklich jeder, seine Suppendose, diese grellbunten Porträts von Marilyn Monroe, jetzt ist er wieder da. Der hat immer gute Leute um sich versammelt, man kann endlos über den reden, über Studio 54, die Factory in New York, aber das sprengt natürlich jetzt hier den Rahmen. Karl redet im Nachhinein ein bisschen abwertend über ihn. Also der redet das alles so ein bisschen klein. Es riecht für mich dann auch wieder nach so einer reinen Ego-Sache von ihm.
Ja, und über Tote zu reden ist ja auch einfach, ne? Die können ja auch nicht widersprechen.
Ich glaube aber überhaupt, sich mit anderen Leuten, die, sagen wir mal, so ungefähr auf seinem Level irgendwie sind, sich so zu vergleichen oder so, oder über jemanden auch zu reden mit großer Bedeutung, das fällt ihm vielleicht auch ein bisschen schwer, oder?
Ja. So, und jetzt kommen wir zum Sport. In dieser Zeit ist Lagerfeld eine echte Gym-Rat. Er steht total auf Bodybuilding. Er soll 4-mal die Woche in einem Sportclub trainiert haben, in dem auch Gigolos trainieren, also männliche Prostituierte. Ich würde jetzt mal denken, es gibt viel zu sehen, was ihm gefällt. Karl ist also gut trainiert, trägt teure Kleidung und fährt natürlich auch teure Autos. 1972 trifft er dann auf Jacques Debaucher. Der sitzt alleine in einer Brasserie, wie man das in Paris ja immer so macht. Karl rauscht mit seiner Entourage rein. Er ist selbstbewusst, bisschen laut und beeindruckend. Angeblich ist es sofort still, als Karl auftaucht. Karl und Jacques schauen sich an, sprechen aber erstmal kein Wort miteinander. Dann, nur ein bisschen später, in einem kleinen Club namens Noir, stehen sie sich wieder. Jacques spricht Karl an. Er ist 21 und trägt eine Tiroler Tracht. Schön. Karl ist 16 Jahre älter. Die beiden reden die ganze Nacht und schon ist Jacques Teil von Karls Clique. Da muss ich irgendwie auch an Glöckler und seinen Freund denken.
Stimmt.
Da hatte doch der Glöckler einen weißen Lederanzug an oder irgendwie sowas und hat doch den Dieter auch...
Das war auch da, war es auch so rum, oder? Der Dieter hat ihn angequatscht.
Der Dieter hat ihn angequatscht und sie haben Kaffee getrunken die ganze Nacht.
Ja.
Könnt ihr auch hier hören. Mensch, Glöckler ist wirklich eine schöne Folge. Vielleicht direkt im Anschluss hier dran. Könnt ihr mal hören und dann vergleichen. Jacques trägt jetzt auf jeden Fall natürlich auch Designerkleidung und darf Karls Bentley und Rolls-Royce fahren. Niemand war so anders als ich wie Jacques, soll Karl gesagt haben. Karl bewundert Jacques' Lässigkeit und die Abwesenheit jeglichen beruflichen Ehrgeizes. Jacques hat nichts gelernt und ist auch überzeugt davon, dass er früh sterben wird. Warum also anstrengen?
Okay, es muss dieses Wort kommen, Dandy. Jacques ist ein Dandy. Das ist gar nicht so einfach zu erklären, was das ist. Mein Versuch wäre exquisiter Geschmack, gerne mit Geld, gerne viel und wenig Moral. Gut in Konversation und so zynischen Bonmots und so, Selbstkult, Lebenskünstler und natürlich auch sehr oberflächlich. Ich würde sagen, diesen Arbeitseifer, den Karl ja hat, den hat ein Dandy natürlich jetzt gerade eben nicht. Der ist eher erstarrt und eben nicht in Bewegung. Oft sind auch Dandys Literaten, würde ich einfach mal behaupten. Also Oscar Wilde zum Beispiel, hat man ja schon mal gehört. In Deutschland, Christian Kracht, vielleicht, ich weiß nicht, sieht sich Benjamin von Stuckrad-Barre vielleicht als Dandy?
Nee, gar nicht. Stuckrad hat auch nie Geld. Der hat doch sein ganzes Geld immer verprasst, hat auch in Panikherz geschrieben. Stuckrad ist, nee, der ist kein Dandy.
Okay.
Der ist ja auch gar nicht so gerne in Restaurants, also mehr. Wobei eine Zeit lang war ich mit dem in meinem Grill, aber das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Ansonsten, was ist denn mit diesen ganzen von Schirach-Leuten und sowas? Da habe ich irgendwie einen Dandy vor Augen. Mario Suter
von
und
Schirach.
So. Dario Suter? Nee, Martin Suter. Und Martin Suter und so.
Boah, über den weiß ich wirklich zu wenig.
Und Friedrich Lichtenstein natürlich, ne? Der ist aber so eine Lokalgröße nur in Berlin.
Das ist, glaube ich, so ein großes Missverständnis. Der ist, glaube ich, im Rest von Deutschland total unbekannt.
Ja. Was auch super passt, Jacques' Familie hat einen Adelstitel, das findet er sehr charmant und kokettiert die ganze Zeit damit. Es gibt eine schöne Charakterisierung von Wolfgang Job über Jacques, der sagt, er war provozierend, dekadent, seltsam altmodisch und leicht diabolisch. Karl und er führen eine 17-jährige Beziehung, allerdings ohne Sex, sagt Karl. Er hat angeblich mal gesagt, die Jungs sind amüsant, aber wenn sie Sex wollen, sage ich zu ihnen, stellt euch vor die Kaserne. Lässt du die Jungs zu nah an dich heran, machen sie dich kaputt.
Also kann man das eigentlich sagen, Karl ist ein Asexueller?
Ja, würde ich schon sagen. Also auf jeden Fall verkauft er sich so.
Er verkauft sich so, ja genau. Also in der deutschen Welle-Doku, da sagt er auf die Frage, ob Jacques seine große Liebe war.
Das war mehr Vater und Sohn, denn er war ja viel jünger wie ich. Das ist das Eigentümliche an der Geschichte. Ich bewundere Leute, die sich selbst zerstören. Persönlich bin ich dabei nicht für begabt. Aber ich bin auch kein Retter. Jeder ist der Meister seines eigenen Schicksals.
Also für ihn ist Sex auch Selbstzerstörung. Vielleicht ist es auch schlicht so, dass seine Arbeitswut ihm eben noch wichtiger ist und er glaubt, dass Sex ihn vom Arbeiten abhält. Ich weiß nicht. Also was auch sein kann, dass das alles eine Inszenierung ist und er ganz schlicht nicht über Sex als Allerintimstes sprechen möchte.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass es eher Letzteres ist. Also was auf jeden Fall überliefert ist, ihre Beziehung besteht aus Ausgehen, Spaß haben, Anekdoten, Gerüchte und Storys austauschen und sich gegenseitig entertainen. Klingt für mich wie eine perfekte Beziehung. Die beiden wohnen auch nicht zusammen, sie haben jeweils ein eigenes Leben. Jacques hat Affären mit anderen Männern und Frauen. Und Karl, der arbeitet weiter sehr viel. Wie gesagt, vor allem für die Pelzmarke Fendi. Insgesamt wird er ganze 54 Jahre als Chefdesigner bei Fendi arbeiten. Ein Rekord in der Modewelt und ich meine, wir beide sind noch lange nicht 54. Das finde ich schon krass. Mhm. 54 Jahre Arbeitszeit.
Ja, aber auch 54 Jahre Arbeitszeit für einen Arbeitgeber, ja. Oder?
Aber freiberuflicher, ne? Ah, krass.
Freiberuflicher, ja, stimmt. Wahnsinn. Stimmt. Ja, ist unvorstellbar. Wobei ich, wenn es irgendwie geht, möchte ich auch nicht 54 Jahre arbeiten, ehrlich gesagt.
54 Jahren machen wir Mensch. Was machen wir denn dann für Menschen? Die Menschen werden noch geboren, über die wir in 54 Jahren reden.
In
53 Jahre, weil ein Jahr haben wir ja schon rum. Also es ist nur noch 53 Jahre. Während Karl Chefdesigner ist, entwickelt Silvia Fendi, die Tochter von Anna Fendi, die Baguette-Tasche. Mit ihr beginnt 1977 das Zeitalter der It-Bags. Das hat übrigens nichts mit Brot zu tun, wie ich immer dachte, sondern nur mit kleine Bag, ein Baguette, kleine Bag, Baguette. Okay, genug von Fendi und nochmal kurz zurück in die 60er. Da passiert für Karl natürlich noch ganz viel anderes parallel. Fast gleichzeitig zu Fendi beginnt er nämlich bei Chloé. Das ist Mode für die Stange, keine Laufstegmode. Dementsprechend schauen seine alten Kollegen snobby auf ihn herab, aber die werden sich noch wundern.
Also nur vielleicht mal ganz knapp der Unterschied zwischen Haute Couture und Prêt-à-Porter. Der besteht vor allem darin, dass Haute Couture immer noch von der Hand gefertigt wird. Also da stecken oft so Millionen Stunden Handarbeit drin, in denen eine Näherin zum Beispiel jede einzelne Perle auf ein Kleid stickt. Und Prêt-à-Porter ist natürlich das Gegenteil. Das ist industriell hergestellte Konfektionsware, jetzt mal so ganz nüchtern. Aber klar steckt da auch mehr dahinter. Also nicht nur in der Mode, gehört ja auch irgendwie dazu, auf andere Leute herabzuschauen, so fürs Selbstverständnis.
Und Prêt-à-Porter heißt ja auf Englisch, na, ready to wear. Da macht es dann irgendwie auch viel mehr Sinn. Karl ist bei Chloé sofort wieder sehr produktiv. Er entwirft immer mehr als die 220 benötigten Entwürfe pro Saison. Und ihm steckt die Haute Couture immer noch in den Fingern und er will auch für Chloé nicht einfach nur Mode für die Stange machen. Er designt handbemalte Kleider und lässt sich vom Jugendstil inspirieren. Bei Chloé kann Karl seine Leichtigkeit und seine romantische Seite voll ausleben. Am Ende jeder Modenschau tritt Karl immer selber auf den Laufsteg und lässt sich feiern. Er weiß, wie er sich gut vermarkten kann. Und so entwickelt sich Chloé zu einem weltbekannten Unternehmen. Zu den Kundinnen gehören auch Jackie O, früher Jackie Kennedy, Maria Callas und Caroline von Monaco. Caroline von Monaco wurde sogar über die Jahre eine von Karls besten Freundinnen.
Lass mich dir bitte den vollständigen Namen von Caroline sagen. Caroline Luise Margarete, Prinzessin von Monaco, Prinzessin von Hannover, Herzogin von Braunschweig und Lüneburg. Wir könnten über sie und diese ganze Sippe, würde ich mal behaupten, eine ganze Staffel machen. Also könnten wir, machen wir nicht. Sie hat nämlich mal den Pinkelprinz geheiratet. Und bist du nicht eigentlich auch erschüttert, dass das Wort Pinkelprinz aus meinem Mund kommt und dass ich das Wort überhaupt kenne?
Nee, das habe ich mir irgendwie denken können, dass du das weißt. Weil du nämlich eigentlich auch ganz kleiner Boulevardliebhaber bist und immer nur so tust, als würdest du das schlimm finden. Ich meine, der Pinkelprinz ist ja auch wirklich toll. Das ist Ernst August von Hannover, ne? Ist der Pinkelprinz. Und über den gibt es so tolle Geschichten. Könnt ihr mal bei Niemand muss ein Promi sein hören. Das ist mal ein anderer Podcast, um kurz Werbung zu machen. Aber ja. Also Freunde hat Karl auf jeden Fall nur sehr wenige Menschen genannt. Caroline gehört dazu. Meine liebste Freundin, sagt er über sie. 45 Jahre waren die befreundet. Sie lernen sich kennen, als sie 16 ist und er 40. Sie hat später erzählt, es war bei einem Fotoshooting für die Vogue, das in Karls Wohnung in Paris stattfindet. Ich trug Kleider von Chloé, die Karl entworfen hatte. Ich war noch sehr jung, er hat mir beigebracht, über den Tellerrand zu schauen. Was haben die so gemacht als Freunde? Amüsante Aktivitäten nennt sie das. Heiß mit dem Boot rausfahren, am Strand Mittagessen, chillen eben, ne? Er war wie ein Familienmitglied. Das hat sie nach seinem Tod gesagt.
Also den privaten Karl kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Oder der ist halt einfach im Grunde genauso wie öffentlich. Aber das stelle ich mir so ein bisschen schwer auszuhalten als Freund vor, oder? Also lustig irgendwie, aber schon so ein bisschen hart.
Ja, aber ich glaube, man unterschätzt dann doch, wie unterschiedlich so jemand in einem privaten Umfeld sein kann. Ich glaube, das war ein ganz netter Mann.
Also du meinst auch völlig anders als die öffentliche Person.
Nicht völlig anders, aber wahrscheinlich schon anders. Und der hat dann auch mal seine Brille abgenommen und ich glaube schon auch anders, ja. Also in so einem Interview, man ist ja schon anders privat. Also ich bin auch anders als hier und du bist ja auch anders als hier. Ganz anders. Ich bin ganz, ganz nette, ruhige Frau, die ganz langsam redet, in echt.
Ich bin eigentlich ganz genauso. Ich bin so authentisch hier in diesem Podcast.
Naja, gut.
Was man immer wieder liest, über Caroline übrigens, sie war seine Muse. Also ich weiß schon, was das bedeuten soll, aber sag du doch mal, was hältst du eigentlich davon, dieses Ding Künstler und Muse?
Also ich hatte mal einen Ex-Freund, der war Künstler, der hat gesagt, ich bin die Anti-Muse. Der hat in der Zeit, wo er mit mir zusammen war, original gar nichts hinbekommen. Kann schon auch sagen, dass Männer, die mit mir zusammen waren, eher nicht so viel hinbekommen haben in der Zeit. Aber ja, also gerade als Mann, wenn du Frauenmode entwirfst, dann musst du ja irgendjemanden haben, an dem du dir das vorstellen kannst, weil du kannst es ja nicht für dich selber machen oder nicht selber anziehen. Oder viele Männer machen das dann eben für Frauen. Und deswegen ist das, glaube ich, fast unausweichlich, dass man weiß, die würde ich gerne mal schick anziehen und dann schneidert man der so ein paar Sachen. So stelle ich mir das vor.
Ah, okay. Dann ist das ja sowas super Pragmatisches einfach nur. Ich schneide was und dann stelle ich mir vor, wie das bei dieser Frau, die ich irgendwie anziehend oder interessant finde, halt aussehen
würde. Genau, mit ihrem Lifestyle. Und dann entwirft man vielleicht Sachen, die in bestimmten Situationen anziehen würde. Also so stelle ich mir das irgendwie vor. Ah. Nicht so, dass man irgendwo liegt und dann die einen inspiriert im Sinne von, sondern praktisch. Ich glaube, Muse sein ist eine ganz praktische Sache. Und wenn man eine Anti-Muse ist, dann verhindert man eben, dass die Person arbeitet.
Also du ziehst die Energie aus den Männern, ja?
Ja, schon. Ja. Mit viel Quatsch machen auch. Naja. Seine Beziehung mit Jacques wird in dieser Zeit allerdings hart auf die Probe gestellt. Die beiden haben eine echt krass offene Beziehung und vieles, was Jacques so treibt, ist okay für Karl oder wahrscheinlich sogar reizvoll. Das öffentliche Flirten mit jedem, die Orgien zu Hause, wo die Seitenspiegel seiner brandneuen Harley nach oben gedreht sind, damit man von ihm Koks ziehen kann. Jacques ist ständig in Darkrooms in Paris unterwegs, die in dieser Zeit gerade entstehen und so weiter und so fort. Jacques lernt dann auch noch Michel Foucault kennen, den Philosophen. Oder irgendwann hält er einen Black Moratorium Abend. Da kommen 1500 Leute zusammen. Einer versnobter als der andere und alle, wie in der Einladung gewünscht, in schwarz gekleidet. Bei sich zu Hause hat das angeblich stattgefunden. Keine Ahnung, wie der gute Mann gelebt hat. In einer Fabrikhalle vielleicht. Und diese 1500 Leute kommen dann zusammen, um Zeugen von, Achtung, Fistfuckings auf einer Bühne zu werden. Schön. Super. Ganz schön. Aber für Karl, alles okay, alles okay, alles okay.
Wenn man den Namen von diesem Jacques googelt, dann kommt wirklich als zweites kommt Black Moratorium. Der ist einfach im Nachhinein, wenn man sagen kann, bekannt, dann ist er bekannt für diesen einen Abend. Und also Moratorium, das ist einfach, das heißt Aufschub normalerweise. Was das jetzt ganz genau bedeutet, ich weiß es nicht. Das war halt eine BDSM-Party und der Name klingt halt irgendwie fancy. Ich glaube, mehr ist jetzt nicht dahinter.
Okay. Und dann, Heiko, beginnt Jacques eine Affäre, ausgerechnet mit Karls größtem Konkurrenten, Yves Saint Laurent. Wann genau, ist nicht überliefert. Aber das ist für Karl natürlich überhaupt nicht okay. Yves möchte in dieser Beziehung seine masochistische Ader ausleben. Jacques muss ihn in Schränke einsperren und ihn bis zum Äußersten würgen. Das geht jahrelang so, dann hat Jacques genug, er macht Schluss. Yves soll an seiner Tür geklingelt und gebettelt haben, dass es weitergeht und dass er Yves alles dafür tun würde. Jacques soll erst hinter der Tür abgeblockt haben, dann die Tür doch geöffnet und ihm gesagt haben, dass er nicht sterben wolle und es so nicht weitergehe. Jacques schiebt Yves hinaus, doch den Nachbarn ist das alles zu viel Lärm, sie rufen die Polizei. Yves muss die Nacht dann auf der Wache verbringen. Das ist alles so ein bisschen Hearsay, ne? Aber wenn ich eins gelernt habe als Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin, when there's smoke, there's fire. Also wird da auf jeden Fall was Wahres dran sein. 1975 ist die Affäre endgültig vorbei. Karl ist erleichtert. Sein Verhältnis zu Yves Saint Laurent wird sich davon aber nie wieder erholen. Im gleichen Jahr führt Karl mit Chloé sein erstes Parfum namens Logisch Chloé ein. Das macht ihn berühmt und sehr reich. Karl ist die treibende Kraft bei der Herstellung des Parfums und des Flakons. 1977 bringt der Duft einen Umsatz von 50 Millionen Mark. Angeblich bekommt Karl davon 1,2 Millionen Mark. Für die damalige Zeit eine sehr hohe Summe. Das Parfum wird auch weiterhin sehr gut verkauft und ich hasse das. Ich finde das ganz ekelhaft. Karl wird immer erfolgreicher, auch durch seinen Sinn, sich selbst zu vermarkten. Beispiel, er fliegt 1979 zu einer kleineren Chloé-Modenschau nach Houston, USA, um die Herbstkollektion zu präsentieren. Dort wird ihm ein gigantischer Empfang gemacht, mit lila Teppich am Flugzeug, Cheerleadern und Polizeieskorte. Man setzt ihm einen Cowboy-Hut auf und er ist der Star. Und nicht die Marke. Und das ist auch ein Problem. Karl will weg von Chloé und seinen eigenen Namen als Marke nutzen. Doch es droht ein Unheil. Um diese Zeit wird in den USA eine bisher unbekannte Immunschwächekrankheit beschrieben. Sie gilt erst als sogenannte Schwulenseuche. in Anführungsstrichen natürlich, ne? Ab 1982 wütet sie auch in Europa. HIV. Michel Foucault stirbt an AIDS, ganze Freundeskreise werden ausgerottet. Dass Sex in Karls Leben keine Rolle spielt, fühlt er sich erstmal sicher. Jacques jedoch lebt sein Leben erstmal weiter, als wäre nichts. Das bedeutet natürlich auch ungeschützten Sex. Karl macht auch weiter wie bisher, also sehr erfolgreich sein. Mit Chloe ist Schluss, dafür bekommt er einen neuen Job. Er wird der Chefdesigner der Traditionsmarke Chanel. 1983 wird Lagerfeld dann auch noch künstlerischer Leiter von Chanel. Und in dieser Funktion hat er komplette kreative Freiheit und verändert die Ästhetik der opulenten 80er Jahre hin zu den unbeschwerten 90er Jahren. Außerdem ist er einer der ersten Designer, der Modenschauen zu einem beeindruckenden Spektakel mit überlebensgroßen Kulissen verwandelt. Ist ja bis zum Schluss auch das Markenzeichen von Chanel gewesen. So, und einen habe ich noch. 1984 gründet Lagerfeld auch noch seine eigene Marke, Karl Lagerfeld.
Also so viel Kreativität auch immer für unterschiedliche Arbeitgeber, dann aber schon so zu eigenen Bedingungen. Ich finde das schon, das ist ein sehr eindrucksvoller Teil von Lagerfeld. Ich vergesse das oft, weil er so oft so eloquent und witzig war und das wirkt dann immer alles so leicht für ihn. War es wahrscheinlich aber dann doch nicht, ne? Also vielleicht waren diese angeblichen 20 Stunden vom Anfang seiner Karriere, hast ja selber auch behauptet, das wäre so. Vielleicht war das ja gar nicht gelogen.
Ja, ich muss ganz kurz was zu Karl Lagerfeld zu dem Label sagen, weil man jetzt ja irgendwie was ganz Tolles erwartet, aber ehrlich gesagt ist Karl Lagerfeld nicht so geil. Das ist so ein bisschen prollig. Sorry, Lars Töns Feuerborn, mein anderer Podcast-Kollege trägt das immer. Es ist viel auch mit dem Schriftzug Lagerfeld, es ist viel mit der Katze Choupette. Es ist jetzt auch nicht so super hochpreisig oder so super, ne, fein. Du hast ja vorhin gesagt, 99 Euro irgendwie für eine Jogginghose. Mhm. Also irgendwie, ja, es ist jetzt nicht, was man eigentlich erwartet hätte. Aber vielleicht damals schon, weiß ich nicht. Das passiert auf jeden Fall alles beruflich bei Karl. Aber ich habe ja schon angedeutet, privat bekommt er einen Schlag, von dem er sich vielleicht nie erholen wird. Jacques bekommt die Diagnose HIV und baut sehr schnell ab. Er zieht sich zurück. 1985 kauft Karl ihm ein eigenes Haus, damit er sich erholen kann. Karl selber bleibt fern. Er kann mit Siechtum und Tod nicht umgehen. Wir erinnern uns an all die Beerdigungen, auf denen er nicht war. Als Jacques allerdings 1988 in ein Krankenhaus in der Nähe von Paris gebracht wird, besucht Karl ihn täglich. Irgendwann weicht er ihm gar nicht mehr von der Seite und übernachtet auf einem Feldbett im Krankenhaus, bis seine große Liebe am 3. September, kurz vor Karls Geburtstag, stirbt. Karl geht auf seine eigene Art damit um. Er zeigt keine großen Gefühle nach außen, aber er beginnt zuzunehmen. Wie er selber sagt, sein Äußeres interessiert ihn nicht mehr. Jacques wird eingeäschert. Seinen Willen nach bekommt die Hälfte der Asche seine Mutter und die andere Hälfte sein Lebenspartner Karl. Karl bewahrt Jacques' Asche an einem geheimen Ort auf, dort, wo er auch die Asche seiner Mutter aufbewahrt. Seine Idee, irgendwann wird die Asche von Jacques und seiner Mutter mit seiner eigenen vermischt und dann verstreut. Wissen wir eigentlich, ob das so passiert ist?
Dazu kommen wir ganz am Ende.
Na, seht ihr mal. Puh, also ich finde, das ist auf jeden Fall jetzt ein gutes Ende für diese Folge. Ja, schon traurig, ne? Also irgendwie hatte er dann doch mal eine große Liebe, 17 Jahre. Mensch.
Aber irgendwie ist das auch so eine ganz andere tiefe Seite, oder? Also so, ja. Ich finde, er ist sonst sehr für dieses oberflächliche Dings und dieses schnelle, also so auf Feldbett im Krankenhaus hat auch schon so eine gewisse Schwere.
Ja,
irgendwie.
Und da merkt man auch, dass es wahrscheinlich auch ganz viel Koketterie ist, dass er keine Nähe zulassen kann und sowas. Also den hat er bestimmt auch mal in den Arm genommen, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Also ich mache noch mal eine ganz kurze Mini-Zusammenfassung, ne, zum Mitschreiben. Karl Lagerfeld wird einer der einflussreichsten Designer aller Zeiten, von seinen frühen Jahren bei Balmain, wo er alles von der Pike auf gelernt hat, als Couture-Designer bis hin zur Neuerfindung der Chloé-Ästhetik und der Umwandlung von Chanel in ein Milliarden-Dollar-Imperium. Karl Lagerfeld war ein Pionier, der die Modeindustrie, wie wir sie heute kennen, mitgestaltet hat. Und er hat echt nie Pause gemacht, immer durchgerockt. Und privat, er hat auf jeden Fall geliebt, gelebt, hat Freunde, hat seine große Liebe verloren. Und trotzdem sind wir hier erst 1988. Mhm. Das heißt, der Karl, wie wir ihn eigentlich kennen und wie er aufgetreten ist, das kommt ja alles erst noch.
Ja.
Und darüber werden wir auf jeden Fall in den verbleibenden zwei Folgen sprechen. Dann kommt auch endlich Claudia Schiffer, Naomi Campbell, dann Karl die Medienfigur und auch seine Katze. Dann kommen wir endlich mal zu der Katze. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich finde das wirklich ganz tolle Menschfolgen. Für mich ist es eigentlich ein Musterbeispiel für Mensch. Für diesen ganzen Podcast. Mensch, Karl Lagerfeld.
Vor allen Dingen Folge 3 geht es ja nochmal ganz viel um Sex, beziehungsweise wie er darauf guckt, wie
Heiko,
er darüber redet und so weiter.
Du hast ja. Du nimmst hier die Werkzeuge des Boulevard, machst du hier. Gut, toll, hast schön gelernt.
Ja, danke.
Nächste Folge geht's um Sex. So, jetzt habt ihr es gehört. Schaltet wieder ein. Bis dahin, ihr wisst, was ihr tun sollt. Und bis ihr nicht alle das abonniert habt, das kann ich persönlich überprüfen, werde ich das weiterhin sagen. Also macht das doch mal. Abonniert den Podcast. Abonniert ihn. Bewertet ihn. Wir freuen uns auf euch. Folgt uns bei Instagram. Also bis dann. Tschüss. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7-1 Audio und den Wake Word Studios.